Das ist so ein Montagmorgen, da fühlt man sich wirklich wie, als ob man Burnout hat irgendwie. Und als ob man so sagt, so, boah, also da kann mich eigentlich nur so ein schöner Urlaub in München retten. Vielleicht nehme ich auch noch irgendwie eine Dose Limonade dazu und dann ist das Leben schön. Wie findest du es, den Gedanken?
Ist da der schwarze Zyniker Mike schon am frühen Morgen unterwegs?
Ja,
Guten
Max
Morgen,
Wagner.
guten Morgen, schöne Grüße an den Tegernsee oder an den Kotterweg oder an den Niederrhein, wo du gerade bist, Max Kleist, ne?
Ja, ich danke dir sehr und ich sag mal einen dreifachen Boa, 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 Teng oder wenn man auch anders sagen könnte.
Eier, wir brauchen Eier.
Der Podcast mit
Mike Kleis
und Thomas Wagner.
Guck mal, gute Laune ist schon am Montagmorgen da. Wir haben viel zu besprechen, weil am Wochenende hat es richtig gescheppert überall und teilweise auch vor dem Wochenende schon. Olli Minzlaff, die alte Hütte, hat richtig zugeschlagen und hat einfach mal gesagt: Tschüss, Max Eberl. Wo fangen wir eigentlich an in diesem ganzen Sammelsurium von Botschaften, die auf Fußballfans so zugeprasselt ist letzte Woche? Dann macht man einfach mal einen Tag oder 2 Tage keinen Podcast. Und schon rasten die alle aus in der Liga.
Wahnsinn, ne? Also das war
Ja.
wirklich am Freitag, da hätte man ja fast schon über einen Sonderpodcast nachdenken können. Also wir fangen mal an mit der Person Oliver Minzlaff, hast du ja gerade angesprochen. Was man, denke ich, nicht ganz übersehen darf, ist, dass er sich in einigen Personalentscheidungen wirklich ziemlich daneben gelegen hat. Also wenn man sich allein mal die Trainer anschaut, Jesse Marsch, dann Tedesco, der zumindest den Pokal geholt hat, aber dann genauso schnell auch wieder weg war. Und ich finde es schon konsequent, wie sie gerade gehandelt haben. Auch der Zeitpunkt dann vor so einem Spiel gegen die Bayern, wenn dieser Eindruck, der ja auch von Neutralen bestätigt wird, sich so verfestigt hat. Aber mit wie viel Tamtam Max Eberl nach Leipzig geholt wurde, als absolute Wunschlösung über Jahre und danach noch nicht mal 10 Monaten ist das Ganze schon beendet. Da muss man noch mal sagen, da hat sich dann Oliver Minzlaff zum wiederholten Male verguckt oder es ist auch gar nicht so einfach, mit ihm zusammenzuarbeiten. Das ist die eine Seite. Es zeigt aber auf der anderen Seite, dass er immer noch der starke Mann ist, was ich grundsätzlich gut finde. Menschen, die nicht rumeiern. Er hat seine Fehlentscheidung korrigiert. Und ja, Leipzig zeigt, dass sie absolut handlungsfähig sind. Ruben Schröder ist im Moment jetzt der starke Mann. Es soll noch jemand anderes dazukommen. Also das ist die eine Seite. Ich meine, du kennst Minzlaff sicherlich besser, als ich ihn kenne.
Nö, aber es ist tatsächlich so, dass bin da komplett bei dir. Ich glaube, einfach mit ihm zusammenzuarbeiten ist es nicht. Die Erfahrung, die habe ich so über Bande auch schon gemacht. Und das ist halt jemand der besonderen Art. Ich wage jetzt einfach mal zu bezweifeln, dass er jetzt prädestiniert ist für das Fußballgeschäft. Du hast es richtig angedeutet. Da gab es ein paar Entscheidungen, die sind einfach richtig mies gelaufen, kann man ja einfach auch mal so sagen. Die Personalie Max Eberl war natürlich auch krass, muss man sagen, dass jetzt im Nachhinein rauskommt, dass die sich nie richtig grün waren oder dass plötzlich dann auch durch die Medien gewabert ist, dass Max Eberl gar nicht so richtig das Lieblingskind von Oliver Minzlaff war. Dann fragt man sich, naja, man muss nicht unbedingt das Lieblingskind sein, aber warum holt er den dann? War der Druck zu groß? Hat man irgendwie einen Namen gebraucht? Hat man irgendwie tatsächlich dann einfach auch, ja, gedacht, okay, damit ist jetzt, ist das alles, ist das Loch geschlossen. Mit viel Geld wird das schon gehen. Und dann ist es so passiert. Das ist, also für mich erschließt sich das überhaupt gar nicht. Für mich erschließt sich auch nicht, dass man, wenn das im April, und jetzt kommt man einfach zum Manager Oliver Minzlaff, wenn man das alles schon im April gewusst hat und wenn das alles seit April auch schon wabert, dass er halt einfach lieber in München kuschelt, was ja völlig okay ist, und dass er da auch gerne am Tegernsee vielleicht mit Uli kuschelt, weil er sagt, hey Uli, lass uns doch mal gemeinsam bei den Bayern irgendwie aufräumen. Das ist ja alles in Ordnung, das kann man ja alles machen. Aber dann verstehe ich nicht, dass man dann doch bis Ende September gebraucht hat, bis man diese Entscheidung getroffen hat. Das erschließt sich mir nicht. Und
Naja, vielleicht hat man gehofft, dass er sich doch noch eingroovt. Zu der Zeit fiel ja dann noch der Pokalsieg. Und eins darf man ja dabei nicht vergessen. Ich finde, die sportliche Bilanz, also das, was man als Transfersommer jetzt bezeichnen kann, da hat Max Eberl schon gute Arbeit geleistet. Also wenn du Gvardiol verlierst, wenn du Nkunku verlierst, Szoboszlai, die alle weggehen und du kaufst richtig gut ein, und hast sogar noch ein sattes Transferplus. Dann darf man da, glaube ich, schon sagen, dass das gut bewältigt wurde. Und vielleicht hat Minzlaff auch gesehen, okay, diesen Riesenumbruch, den kriege ich alleine hier auf gar keinen Fall hin. Schröder war ja, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch noch nicht da. Also das kann man, glaube ich, schon noch nachvollziehen.
Ja, aber das dann irgendwie so im Nachhinein, also das, wenn das stimmt, dass Max Eberl im Nachhinein erst mehr oder weniger erfahren hat, dass er für 100 Millionen Umsatz sorgen muss an Spielerverkäufern. Also alles so Sachen, wo du im Nachhinein denkst, naja, okay, wir haben jetzt die eine Seite gehört. Ich hätte jetzt auch ganz gerne schon nochmal die Seite von Max Eberl gehört. Eins ist aber allerdings, hat so einen Geschmack. Und ich verstehe das nicht so richtig, dass Max Eberl das kommunikativ zulässt. Nämlich, dass er auf der einen Seite der Abgang in Gladbach, da haben wir uns alle irgendwie in den Arm gelegen und geweint. Und dann kam er dann zu Leipzig relativ zügig. Jetzt hat er sich dann nach 10 Monaten in Leipzig verabschiedet und wir haben alle nicht geweint, aber waren fassungslos und jetzt kuschelt er mit München. Also wenn das alles ein Weg ist, den er geht, um das mal vorsichtig zu sagen, dann sage ich lieber Max Eberl, vielleicht einfach nochmal neue Schuhe anziehen. So.
Sag du. Also ich finde die Geschichte und die Entwicklung von Max Eberl so in den letzten 2-3 Jahren, also ich muss sagen, ich bin nachhaltig irritiert darüber, weil wer hier diesen Podcast seit Anfang an hört, der weiß ja, was ich auch für ein Hohelied immer auf ihn gesungen habe. Nicht nur, dass er in Gladbach herausragende Arbeit geleistet hat und dass ich ihn menschlich für einen der feinsten, normalsten, geerdetsten Typen der ganzen Branche gehalten habe. Der Abgang in Gladbach hat mich sehr verstört, die Art und Weise. Und ich bin damals auch zum Beispiel mal in diversen Talkrunden, wenn man eingeladen war und das Thema Eberl hochkocht, und ich gesagt habe, ja, ich glaube, dass es ihm von der Psyche her nicht gut geht, aber er hat schon noch ein bisschen zugelassen, dass man diesen Burnout, diesen vermeintlichen, er hat das Wort ja selber nicht in den Mund genommen damals in der PK, dass man das alles der Belastung des Fußballgeschäfts und von Borussia Mönchengladbach einfach zuschreibt, in Gladbach übrigens, wo ein Reich geschaffen wurde nur für König Max und alle haben ihn machen lassen und du wirst in Gladbach wenig Verantwortliche finden, die für dieses Verhalten damals Verständnis hatten. Und wenn man das angesprochen hat, dann wurde man, wir kennen ja die deutsche Empörungsgesellschaft, oh um Gottes Willen, wie kann man denn sowas sagen? Nur wenn man einfach sagt, ich glaube, dass es mit seiner persönlichen Situation zu tun hat, die ihn überfordert hat, mit seiner damalig eingestellten Freundin, also sie war schon seine Freundin und wurde in Gladbach dann eingestellt. Es ist jetzt nicht mehr seine Freundin. Jetzt hört man, er ist die ganze Zeit eigentlich nur in München gewesen, bei seiner neuen Lebensgefährtin. Für einen Niederbayern selber mag München attraktiver als Leipzig sein, aber wenn ich fast kaum auf der Geschäftsstelle bin, wenn ich jegliche Identifikation mit dem Verein oder dem Konstrukt RB vermissen lasse, wenn ich eigentlich immer öffentlich damit kokettiere, dass ja Hoeneß eigentlich und die Bayern mein Traumziel sind, dass das RB Leipzig nicht gefällt. Also das ist ja, liegt ja auf der Hand. Und wenn du jetzt mal drauf guckst, Max Eberl vor 2 Jahren oder vor 2,5 Jahren, bis er sich da in die Geschichte Rose völlig verrannt hat, der eigentlich für Mr. Gladbach stand, für eine Treue, für Identifikation, der jetzt den Weg nach Leipzig gewählt hat, wo jeder sagt, was? Leipzig, das hast du früher kritisiert. Das ist was ganz anderes als Borussia Mönchengladbach. Und jetzt kommt nach 10 Monaten raus, dass Leipzig eigentlich nur das Sprungbrett nach München ist und permanent auch die private Situation über allem steht. Dann muss man sich ja wirklich fragen, wie viel an Glaubwürdigkeit hat Max Eberl gelitten und ist er überhaupt für dieses Geschäft noch der richtige Mann? Ich meine, wenn er sagt, ich habe genug gearbeitet und genug verdient, ich möchte mich einfach nur noch um meine neue Freundin, um deutsche Vita und Work-Life-Balance kümmern, dann ist das ja alles gut. Aber dass du da in einem knallharten Geschäftsfeld und in einem Club, der natürlich auch auf Erfolge achtet wie RB, damit nicht weiterkommst, das ist ja auch klar. Also ich glaube, dass vor allen Dingen die Glaubwürdigkeit von Max Eberl massiv gelitten hat.
Und das ist eben genau der Punkt. Also wenn man zu RB Leipzig geht, dann weiß man, dass man mit Oliver Minzlaff jemanden hat, der ein totales Leistungstier ist. Der kommt selber aus der Leichtathletik. Das ist selber Sport. Der ist selber Sportler. Das ist ein Challenger. Das weiß man vorher. Und wenn man sich auf diese Hochzeit einlässt, dann weißt du auch, wen du heiratest und welchen Ehering du dir da ansteckst. Also deshalb komme ich da tatsächlich überhaupt nicht so richtig nach. Es muss aber auch wahnsinnig Druck auf dem Kessel gewesen sein. Denn, und du hast das gerade eben so ein bisschen angedeutet, rein kommunikativ ist das ja total schwierig, ehrlich gesagt. Also da kommt einfach nur diese Eilmeldung, da kommt diese kurze, knappe Pressemitteilung. Jetzt kenne ich Till Müller, liebe Grüße an dieser Stelle übrigens, den Kommunikationschef von RB Leipzig gut. Normalerweise würde da tatsächlich eine Kommunikation stattfinden, die auch ein bisschen gefälliger ist in Richtung Max Eberl, hat nicht stattgefunden. Also da muss jemand richtig, richtig sauer gewesen sein, also richtig auf Zinne, mehr als der Geysir aus der Vulkaneifel, was kaum möglich ist. Finde ich krass. Also finde ich krass. Aber eine Frage.
Ja, also erstmal Till, super Kollege. Und zweitens, ja, Eberl selber hat sich ja noch gar nicht geäußert. Und in dieser ganzen Causa steht ja RB eher so als Sieger da, konsequent durchgehandelt. Jeder kann das irgendwie verstehen. Und bin auch mal, also außerdem, dass sie die Transferpolitik in diesem Sommer von Eberl loben und sagen, dass es leider ein Missverständnis war, ist ja da eigentlich relativ wenig Schmeichelndes für
genau.
Max Eberl.
Ja. Exakt. Aber jetzt mal eine Frage an dich. Also, ich glaube, die Brücke dahin ist jetzt, macht jetzt tatsächlich Sinn. Also, ein bisschen populistisch gesprochen. Max Eberl raus bei RB Leipzig. Grund mangelnde Identifikation und fehlendes Bekenntnis mit dem oder zum Verein. Stattdessen heftiger Flirt mit FC Bayern München, der dann wirklich ernsthaft erwägt, ihn als Führungskraft einzustellen. Den Boateng, der ein Verfahren wegen schwerer Körperverletzung am Hals hat, dann auch gleich mit. Was, stelle ich jetzt dir die Frage, ist bei den Bayern da los?
Ja, ich finde die Personalpolitik bei den Bayern tatsächlich im Moment so ein bisschen, also sie hatten ja immer dieses Motto mir san mir und versuchen vor allen Dingen viele mit dieser Bayern-DNA in verantwortungsvolle Positionen zu heben. Das ist mit Kahn und Salihamidzic gründlich daneben gegangen. Aber wenn man jetzt mal drauf schaut, jetzt hast du Sportdirektor Freund, der kommt aus dem RB-Kosmos aus Salzburg. Der ist gerade einen Monat da. Ich weiß nicht, ob der damit so schnell gerechnet hat, dass er einen Vorgesetzten Max Eberl bekommt. Und nach allem, was man hört, wird das ja so sein, ne?
Ja.
Und Max Eberl kommt jetzt auch aus dem, also zwar nur 10 Monate, aber auch aus diesem Kosmos raus. Und ich finde, es verdeutlicht alles so ein bisschen diese Hilf- und Ratlosigkeit der Bayern. Also Uli Hoeneß, der ja selber diese beiden, Salihamidzic und Kahn, eingestellt hat, versucht jetzt im Hintergrund zu rudern. Der hat gestern Armin Fee im Doppelpass gesagt, Hoeneß entscheidet ja eh alles. Er gefällt sich ja auch wahnsinnig in dieser Rolle. Ich bin Bayern und ich sorge hier für die Zukunft. Aber du schaffst es nicht, Leute aus dem eigenen Stall einzusetzen und veränderst, finde ich, auch so ein Stück weit deine Identität. Es ist so ein Durchlauferhitzer mittlerweile, diese Position genau. In Bayern Führungsgremien. Das ist das Erste. Und das Zweite, ja, bei Boateng ist ja jetzt das Verfahren irgendwie, also beziehungsweise das Urteil ist ja aufgehoben worden wegen Verfahrensfehlern, aber nur schon die Dinge, die man gehört hat, die noch nicht mal vielleicht strafrechtlich relevant sind, die also auch in diesen Prozessen rausgekommen sind, wie er da wohl auch Frauen unter Druck gesetzt hat und sowas. Puh, also ich habe schon viele Stimmen gehört von Bayern-Fans, die damit überhaupt nicht einverstanden sind. Es gibt ja durchaus da auch laute Stimmen, die nicht sagen, wir ordnen alles dem Erfolg unter, sondern so jemand möchte ich in meinem Trikot nicht mehr sehen. Gibt's auch viele Bayern-Fans. Also ich finde, wie planlos und verzweifelt muss denn die Personalpolitik in der Defensive bei den Bayern sein,
Wenn
ich einen nicht mehr fitten, also in Lyon hat der gespielt wie eine Bratwurst. Man kann die französische Liga sicher mit der deutschen auch ein bisschen vergleichen. Und jetzt darf er sich fit halten. In Bestform war Boateng einer der besten Abwehrspieler der Welt, gar keine Frage. Aber dann auch mit diesem Gerichtsverfahren, das ja jetzt wieder aufgerollt wird in der Hinterhand. Boah, das klingt für mich schon klar nach Verzweiflungstat.
Es ist aber auch so ein bisschen verzweifelter Thomas Tuchel gewesen. Hast du den so ein bisschen am Wochenende verfolgt an den Mikrofonen, beziehungsweise auch bei Sky?
Ja.
Da hat er dann auch selber Fehler eingeräumt und hat auch gesagt, erste Halbzeit war schlecht, war richtig schlecht. Zweite Halbzeit war richtig gut. Das möchte ich dann irgendwie öfter sehen. Also er ist tatsächlich einfach, es bleibt weiter der Eindruck, dass er nicht so richtig aus dem Quark kommt und dass er nicht so richtig weiß, was er tun soll. Also er hat einen Plan, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber irgendwie fehlt ihm auch das Personal. Das darf er jetzt nicht mehr sagen, aber zwischen den Zeilen kannst du es halt dann doch irgendwie erahnen. Und ich habe jetzt eine krude Vermutung, aber das ist dann auch gefährliches Halbwissen. Da wird man mich wieder schlachten. Öffentlich wahrscheinlich auch und bei Kommentaren. Aber ich habe den Eindruck, dass diese Personalie Boateng überhaupt nicht auf seinem Mist gewachsen ist. Also, dass er da im Grunde genommen gar nichts zu kamellen hat, sondern dass da der Pater am Tegernsee gesagt hat, den Buben, den müssen wir irgendwie doch noch Zukunft bieten. Kann das sein?
Na, das glaube ich eher nicht, weil Tuchel bekennender Boateng-Fan immer war in seiner Karriere. Er hat auch schon, als er noch in England war oder in Paris, hat er schon versucht, ihn rüberzuholen. Also da glaube ich jetzt nicht, dass Tuchel dagegen ist.
Okay.
Ich war auch erstaunt, weißt du, unter der Woche in Münster, da hat ja dann Goretzka Innenverteidiger gespielt und das wurde dann so thematisiert, oh, die Bayern haben keine Innenverteidiger mehr. Ja, also gut, ich meine, gegen einen Drittligisten wirst du das auch so regeln können, als Bayern München haben sie ja auch. Und Kim und Upamecano haben ja auch beide am Wochenende dann wieder gespielt. De Ligt fällt länger aus, aber der war ja eh kein Stamm. Ich finde aber die Beobachtung von dir ganz gut. Also er hat jetzt kapiert, Thomas Tuchel, ich kann nicht nur schimpfen in der Öffentlichkeit, weil sonst bin ich selber irgendwann nicht mehr da. Das macht er nicht, aber der lässt jetzt ab und zu mal so sarkastisch irgendwas einfließen. Also, genau. Du hast drei Innenverteidiger von internationalem Format. Da wird dir eigentlich normalerweise noch einer aus der eigenen Akademie, da ist ja eh immer die Frage, was kommt da eigentlich durch? Auch, wir haben über RB gesprochen, der Mann am Campus ist Jochen Sauer, auch einer aus der RB-Schule. Auch das sei nochmal kurz angemerkt. Ja, wo ist denn da ein talentierter Innenverteidiger, den du in der Vorrunde einsetzen kannst? Das finde ich schon erstaunlich. Ich finde auch wieder erstaunlich, wie die Bayern die erste Hälfte hergegeben haben. Solche Fehler, das ist eigentlich nicht Bayern-like in solchen Spitzenspielen, wo sie eigentlich immer ein Statement setzen wollen. Allerdings muss man dann sagen, die Reaktion in der zweiten Hälfte, das war dann doch wieder Bayern. Denn mit dem 2-2 hast du ja das Allerschlimmste vermieden. Und hast bei einem richtig starken Konkurrenten auswärts nach Rückstand gepunktet. Also da war die Leistung zumindest in der zweiten Hälfte absolut in Ordnung.
Aber da können wir vielleicht ein bisschen auf das Spiel kommen. Ich fand es tatsächlich überraschend. Ich wage mal auch wieder mich da ein bisschen aus dem Fenster. Und ich glaube, wenn es den Elfmeter nicht gegeben hätte, dann hätten sie das Spiel nicht gedreht. Das war tatsächlich wirklich, es waren Elfmeter nach den neuen Regeln, absolut in Ordnung. Das war auch ein bisschen dämlich, dass da der Ellbogen noch zum Ball geht, hat man auch ganz klar gesehen. Insofern glaube ich, alles gut. Aber wäre der nicht reingegangen, oder Torwart war ja dran, also beziehungsweise hat die Ecke ja geahnt, hätte man halten können, dann glaube ich, wäre das Spiel anders ausgegangen.
Wie sieht's ja aus? Aber das ist ja, ich meine, dass einzelne Szenen ein Spiel entscheiden können, das ist ja klar, aber die Bayern schon von der Körpersprache, man muss zum Beispiel sagen, dass nach dem 2-0 hatte ich, nach dem 2-2 hatte ich eher das Gefühl, dass sie eher das 3-2 machen. Mhm. Dann hatten ja noch Chancen auf den Sieg hinten raus. Kane war sehr gut abgemeldet bei der Innenverteidigung von RB, das muss man auch mal sagen. Da fehlt ja noch Willi Orban, also Simakan zum Beispiel, wie der sich entwickelt hat, freut mich, ist zufällig in meiner Comunio-Mannschaft. Also das war schon imponierend. Und Kanes Schwesterauftritt, glaube ich, bislang in dieser Spielzeit. Mhm. Ich finde, dass Sané wirklich, da scheint Tuchel die richtigen Stellschrauben gefunden zu haben. Man kann natürlich auch sagen, Leipzig mit diesen ganzen Veränderungen ist auch oben dabei. Was auffällt, ist, dass dieser fast schon demütige Respekt, diese Angst vor den Bayern, der anderen vermeintlichen Spitzenclubs, die es bis so vor einem Jahr ungefähr gab, das ist irgendwie nicht mehr ganz so da. Weißt du, dass also Leipzig zu Hause so loslegt, dass Leverkusen eigentlich die selbstverständlichen Punkte mitnimmt oder sowas. Normalerweise sind in solchen Spielen dann immer die Herausforderer, gerade Leverkusen, weggebrochen. Und es sieht oben ja zumindest ein bisschen spannender aus. Ich denke, dass die Bayern nach wie vor der große Favorit sind. Aber ich denke, es ist auch nicht vermessen zu sagen, dass es dieses Jahr länger spannend bleibt in der Liga.
Das sehe ich auch so und siehst es ja schon anhand der Tabelle. Da sind mittlerweile auch Mannschaften am Start, die sich einfach auch wirklich in der Pause richtig stark verbessert haben. Jetzt ist es so, dass vielleicht das Glück ist, dass wenn diese Saison abgehakt ist, dass Xavi Alonso nicht mehr Trainer bei Bayern Leverkusen, sondern bei Real Madrid ist und dann müsste man mal sehen, ob Bayer Leverkusen immer noch die Rolle spielt. Also ich glaube, es liegt schon sehr viel auch an Xavi Alonso. Es ist krass. Wir haben ja am Anfang überhaupt nicht verstanden, wie Xavi Alonso Trainer in Leverkusen werden konnte. Inzwischen klebe ich mir dann auch ein dickes Gaffertape auf den Mund. Aber es ist tatsächlich wirklich auch krass, wie sich diese Mannschaft entwickelt hat. Ich finde auch, dass RB Leipzig einfach einen guten Fußball, richtig, richtig, richtig guten Fußball gespielt hat im vermeintlichen Topspiel. Und selbst der BVB, was ist denn da passiert? Der Wunder-Terzic hat wieder zugeschlagen.
Ja, also es ist jetzt nicht so, dass Dortmund plötzlich den Schalter gefunden hat und durch die Liga fliegt. Sie arbeiten sich hart rein in die Saison, aber 14 Punkte, immer noch ungeschlagen. Das hat sich nach dem dritten Spieltag zum Beispiel ganz anders gelesen, dass noch nicht alles fein ist. Das hast du auch zum Beispiel in der Champions League in Paris gesehen, wo sie relativ chancenlos gewesen sind. Aber in Hoffenheim, die in der momentanen Verfassung, das muss man erstmal so hinkriegen, muss man ehrlich sagen. Und es sind ja auch ein paar interessante Personalien, also Schlotterbeck und Hummels. Süle sitzt nur auf der Bank, den ich eigentlich so zur Endphase der letzten Saison richtig gut gesehen habe. Emre Can, der Kapitän, sitzt nur auf der Bank, wird in der 69. Minute eingewechselt. Ja, ich habe das hier von Anfang an gesagt. Ich habe überhaupt nicht verstanden, wie man Emre Can die Binde geben kann. Der hat anderthalb Jahre schlecht gespielt, der war Verkaufskandidat, dann hat er ein halbes Jahr gut gespielt und dann wird er Kapitän. Er ist, glaube ich, von seiner, er will ja eh immer was Besonderes darstellen auf dem Platz, auch von der Körpersprache und von der Ansprache. Ich glaube, er ist damit überfordert mit dieser Binde, weil er denkt, er muss noch mehr irgendwie dann auch vor allen Dingen zur Schau stellen, dass er der Kapitän ist. Vielleicht hat aber auch die Kapitänsbinde in Dortmund mittlerweile negative Kräfte, denn seit Reus sie los ist, spielt er befreit auf, trifft schon wieder. Also das finde ich schon enorm. Vor allen Dingen nochmal wieder ein wichtiges Tor, der Führungstreffer. Ja, und so ist dann, Füllkrug hat auch sein erstes gemacht, Malen liefert eh. Und so sieht es immer noch nicht so ganz dolle aus, aber wenn du zum Beispiel so ein Mentalitätsmonster wie Riasson da hast, also wie der das dritte Tor macht, mein lieber Herr Gesangverein, dann kannst du sagen, bist du trotz all der Probleme zu Saisonbeginn oben dabei. Und das ist das Positive aus Dortmunder Sicht.
Naja, vielleicht haben sie auch tatsächlich wirklich endlich dieses Endspiel in der letzten Saison dann abschütteln können und ordnen sich dann auch tatsächlich jetzt endlich mal und sind da, wo sie vielleicht am Anfang der Saison hätten sein wollen. Wissen wir alles nicht. Könnte auch gut sein, dass es da auch nochmal innerhalb der Kabine nochmal deutliche Sprache gegeben hat und man ganz anders miteinander spricht. Und du hast Emre Can angesprochen, dass vielleicht auch Terzic muss sich ja freischwimmen. Also wir dürfen nicht vergessen, das ist ein junger Mann. Das ist jemand, der einfach auch noch nicht so lange in der Top-Position als Trainer ist. Der, glaube ich, braucht auch eine gewisse Zeit. Und wie schwierig das ist, das kann man sich so ungefähr vorstellen. Auch bei dem Druck beim BVB. Mir fällt gerade ein, ich habe jetzt wirklich tatsächlich jetzt immer am Wochenende mir komplett einfach auch All or Nothing durchgebingt. Hast du schon komplett gesehen?
Nee, komplett nicht, aber das, was ich gesehen habe, das hat mir schon gereicht, muss ich sagen.
Ja, ich fand es auch, es ist eigentlich nochmal ein extra Thema, ich komme deshalb drauf, weil es einfach auch zeigt, weil also, wer es noch nicht gesehen hat, einfach mal gucken, wer sich für den deutschen Fußball oder für die Nationalmannschaft interessiert und was da so passiert ist, da wird eigentlich einiges klar. Und da merkst du auch, dass wie krass das ist, wenn du tatsächlich in einer Kabine so wirklich so Charakterspieler hast, positiv wie negativ gesehen, was da so passieren kann, wie du da als Trainer auch arbeiten musst, um deinen Respekt tatsächlich zu erlangen. Mir war es so krass nicht klar, aber das ist eine besondere Qualität und da hast du einfach 25, 26, 27 Menschen um dich rum. Da hat jeder seinen eigenen Charakter, kein einfacher Job. Und ich komme deshalb drauf, weil so ein Terzic ist, glaube ich, jemand, so wie man ihn vor den Kameras erlebt, der einfach ein guter Typ ist, der, glaube ich, einfach auch sehr emotional ist. Der braucht vielleicht einfach noch ein bisschen Zeit, bis er dann ein Top-Trainer ist.
Ich würde ganz gerne mal auf den VfB Stuttgart gucken, weil ich 90 Minuten, die am Samstag gesehen habe in Müngersdorf. Und wir haben ja auch die Kaderzusammenstellung von Sven Mislintat, der ja nun auch schon in Ajax wieder Geschichte ist, häufig auch kritisiert. Aber man darf dann schon auch mal sagen, er hat dann schon auch ein paar Diamanten dagelassen, die jetzt durch zwei Spielzeiten im Abstiegskampf gestellt sind. Und weil du auch gerade Trainer gesagt hast, ich finde, dass Sebastian Hoeneß tatsächlich an Format wirklich gewonnen hat. Total. Ich finde, sie haben ein relativ machbares Auftaktprogramm gehabt, aber das musst du ja auch erstmal nutzen, ne? So als Startrampe. Die haben jetzt 15 Punkte, was da für eine Begeisterung war, auch in der Gästekurve am Samstag. Und ich muss sagen, auch den haben wir häufiger kritisiert. Also ich habe Alexander Nübel lange nicht mehr live gesehen. Also das war in Sachen Präsenz, Souveränität, Ausstrahlung im Tor, war das eine erstklassige Leistung. Er hatte zwei Schlampereien mit dem Fuß. Aber von hinten, das war ja letztes Jahr eine einzige Wackelstation, das VfB-Tor, muss man sagen, hat Nübel richtig geliefert. Davor macht ein Anton seinen Job, ein Stenzel macht seinen Job. Sie werfen einen jungen Mann namens Roh einfach rein, erstes Spiel, der macht das total abgezockt. Ito, guter Kicker auf der linken Seite. Dann hast du Stiller aus Hoffenheim geholt, frage ich mich, warum die den abgegeben haben. Echt guter Mann. Karasor, ganz diszipliniert. Mio, der hat seitdem er in der Relegation, ich meine, wer gegen den HSV trifft, der platzt natürlich für Selbstvertrauen, das sehe ich auch so. Der hat einfach dazu gewonnen. Fürich ist ein erstklassiger Mann, vor allen Dingen mit dem Tempo. Leveling hat das auch. Und vorne war Girassi, eigentlich gut aufgehoben bei Chabot und Hübers. Ja. Und dann kommt einfach mal ein Undaf rein und macht einen Doppelpack. Auch das finde ich ein guter Transfer. Der hat in Brighton durchaus geliefert, war aber da kein Stammspieler. Also mal Respekt für die Kaderplanung vom VfB Stuttgart. Und ich würde jetzt Wetten annehmen, dass die am Ende auf jeden Fall in der oberen Tabellenhälfte sind. Ich würde fast meinen, die werden mindestens Siebter und sind im nächsten Jahr beim RTL in der Conference League zu sehen.
Eieiei, also die sind durch für dich, ja? Interessant.
Naja, aber ich, ja. Was heißt durch? Aber wenn du einfach mal guckst mit diesen 15 Punkten und wenn du siehst, dass natürlich oben Leverkusen, die Bayern, Dortmund, Leipzig, das wird alles vor dir wahrscheinlich sein. Und dann glaube ich auch, dass Wolfsburg oder Hoffenheim. Aber danach, muss ich ehrlich sagen, ich finde, Eintracht Frankfurt läuft auf eine richtige, veritable Krise zum Beispiel zu. Union ist schon in einer drin. Ja. Freiburg hat gestern mit dem Sieg natürlich einfach mit 10 Punkten, das ist völlig in Ordnung. Aber ja, also obere Tabellenhälfte ganz klar beim VfB, weil zum Beispiel Frankfurt, das siehst du jetzt, viel zu viele Unentschieden, ideenloses Offensivspiel. Ich glaube, da ist auch Dino Topmüller, das dauert noch ein, zwei Spiele, dann wird da auch mal nachgefragt. Keinen Torjäger, einen ständig mosernden Götze. Also das ist im Moment, macht die Eintracht hat deutlich mehr Lust in den vergangenen Jahren gemacht.
Hat sie absolut. Und ich finde es krass. Du hast jetzt gerade so ein bisschen was angesprochen, was ich wirklich eklatant finde. Also es gibt halt einfach wirklich Mannschaften, die in der letzten Saison ja entweder schlecht waren oder so okay waren, die wir jetzt da im oberen Mittelfeld sehen. Und plötzlich hast du aber auch einige Traditionsvereine, die eigentlich immer ganz gut waren, die sehr weit unten stehen und tatsächlich in der Krise hängen. Union Berlin gehört dazu, Frankfurt, 1. FC Köln will ich gar nicht drüber sprechen, weil es einfach nur noch wehtut und einfach nur noch Wahnsinn ist. Das finde ich schon Wahnsinn, wie das innerhalb von relativ kurzer Zeit dann doch sich so drehen kann. So ist halt Fußball und das macht's
ja gut. Ja, gut, das ist ja, deshalb sagst du auch eigentlich immer, dass immer eine Mannschaft unten dabei sind, die keiner vor der Saison auf dem Zettel hat, die dann in so einen Strudel reinkommt. Aber bei Union haben wir jetzt auch schon häufiger drauf gesprochen, möchte ich gar nicht so in die Tiefe gehen. Nur klar ist, das konnte ja auch nicht immer weiter aufwärts gehen. Also was sollte jetzt nach Platz 4 im letzten Jahr noch kommen? Die deutsche Meisterschaft oder dafür ist dann die Mannschaft letztlich auch nicht stark genug, permanent Gegner auszuspielen. Dazu hast du im Kopf Real Madrid und Neapel in der Champions League und sowas. Das wird keine einfache Saison für Union. Und wenn sie im Mittelfeld sind, ohne ängstlich nach unten gucken zu müssen, glaube ich, ist das für sie schon eine gute Saison. Ja, Eintracht Frankfurt, diese ganze Unruhe um Kolo Muani, auch der Kader, du siehst jetzt die ganze Statik, Kostic, das hat man ja letztes Jahr kaum gemerkt, dass der weg war. Das ist ja jahrelang alles über links gelaufen und vorne hat dann irgend so einer aus der Büffelherde seinen Kopf reingehalten oder seinen Fuß. Und mir fehlt auch ganz ehrlich noch so ein bisschen die Idee oder das. Ich habe Dino Topmüllers Weg so gesehen in Luxemburg, damals in die Europa League geschafft, alles gut. Hab den auch als Spieler eigentlich gemocht, aber mir fehlt da irgendwie noch so ein bisschen das Profil. Und könnte mir vorstellen, dass bei diesen leidenschaftlichen Fans in Frankfurt, und erfolgsverwöhnt sind sie auch alle, dass das eine unangenehme Saison werden dürfte. Also dieses, wir kommen irgendwie bis zum Winter durch und dann holen wir uns noch einen Stürmer. Ich glaube, das wird so nicht funktionieren. Und Steffen Baumgart, weil du gerade eben den FC gesagt hast, ich hatte ihn am Samstag am Mikrofon, boah, der wirkte schon auch angenockt, was man ja auch verstehen kann, aber dieses ständig, ja, wir bringen unsere Intensität auf den Platz und wenn wir so viel laufen, dann werden wir mehr gewinnen. Ich glaube einfach, dass der 1. FC Köln nach vorne ein Qualitätsproblem hat und das kann man auch nicht mehr wegdiskutieren, denn wenn du nach 6 Spielen nur einen Punkt hast und keine Tore eigentlich schießt und nochmal, wir reden hier immer, jeden, mit dem ich in Köln rede, sagt mir, ja, Davy Selke, der hat noch nie mehr als 11 Tore in einer Bundesliga-Saison geschossen und das soll der Hoffnungsträger sein, also das ist dann schon gewagt, muss man am Ende sagen.
Ja, also glaube ich auch, das Drumherum ist jetzt natürlich auch extrem und das ist jetzt wie immer beim FC, entweder es wird gejubelt oder es wird dann auch sehr schnell alles niedergeschrien. In sozialen Netzwerken ist ja auch einiges los und das ist jetzt zwiegespalten. Es waren ein paar Sachen unglücklich, das muss man auch sagen. Du hast das mitgekriegt, die Mitgliederversammlung letzte Woche, das war ein komplettes Desaster. Da hat man versucht, da hat der neue Marketingchef versucht, etwas zu inszenieren, was total in die Hose gegangen ist. Das war nicht die Mitgliederversammlung, die Mitglieder gewohnt sind, sondern das war ein inszenierter Auftritt mit einer Fernsehmoderatorin. Das war alles insgesamt überhaupt nicht 1. FC Köln. Da hat man versucht, irgendwie so eine Marketingkacke draus zu machen. Das war das eine. Das andere kommt dann noch mit dazu, dass es sicher letztendlich auch so ein bisschen Kritik dann doch an der Einkaufspolitik gibt. Da wurden dann Zahlen auch auf der Mitgliederversammlung genannt, um das Ganze dann irgendwie noch so ein bisschen schön zu reden, dass die finanzielle Situation da doch gar nicht so schlimm ist. Also es ist auch im Grunde, da ist relativ viel Smog drin. Steffen Baumgart tut mir da jetzt schon fast wieder so ein bisschen leid, weil er da einfach auch nicht gut ist bei sowas. Also er kann auch Marketing nicht und Kommunikation ist jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt so, dass sein Lieblingskind, hat er auch selber gesagt, Pressekonferenzen braucht er nicht in seinem Leben. Das ist alles eine Gemengelage, wo wir jetzt erstmal gucken müssen, dass die erstmal den Kopf über Wasser halten. Und die Einkaufspolitik, du hast es angesprochen, war vielleicht auch nicht so ganz glücklich. Ich sage nur, und das ist, könnte ja vielleicht für den einen oder anderen Verein doch noch ein Punkt sein, es gibt ja relativ viele auch vereinslose Spieler. Warum fischt man denn nicht da den einen oder anderen raus?
Ja, gut, weil ja am Ende des Tages ein vereinsloser Spieler schon auch nicht vereinslos ist, weil er wahrscheinlich alles kaputt geschossen hat oder sowas. Also entweder hat er da vielleicht ein etwas größenwahnsinniges Management im Hintergrund oder er hat absurde Forderungen. Aber ich sehe jetzt auch keinen Stürmer auf dem Markt, wo ich sage, boah, der ist jetzt aber nicht unter Vertrag und der ist so gut, dass er jetzt dem FC direkt dann weiterhilft. Als Beispiel. Ich glaube einfach, man hat wahnsinnige finanzielle Probleme. Man hat aber wahrscheinlich gedacht, okay, wir haben 2 Jahre richtig gut im Mittelfeld uns festgelegt. Die Liga ist auch nicht stärker geworden mit den Aufsteigern Darmstadt und Heidenheim. Das wird schon irgendwie klappen. Und dann haben wir nächstes Jahr vielleicht Kohle, weil das haben wir ja letzte Woche auseinandergenommen, müssen wir jetzt nicht mehr. Aber wenn ich Großverdiener wie Hector, Skiri und Horn von der Payroll runterstreiche und Europapokal gespielt habe, da muss ja normal ein bisschen Geld da sein. Und das war halt insgesamt sehr, sehr defensiv. Und deshalb befürchte ich für den FC, dass das gerade im Moment ein riesen Steinschlag in der Scheibe gibt.
Oh. Warte mal, ich muss erstmal ganz kurz rechts ranfahren. das war jetzt wirklich, also das war so eine Qualität, das war ja schon fast Kleisoresk, was du da geliefert hast gerade.
Ja, weil meine, also die Zuhörer, die mit mir kommunizieren, die sagen immer, dass du die besten Überleitungen in unsere Werbungen hast. Und jetzt habe ich es einfach mal, habe ich so jetzt nach einer halben Stunde, habe ich gedacht, boah, den haue ich jetzt einfach mal raus auf Kleissche Art.
Das ist sehr, sehr schön und ich habe das vermisst, dass Brintec eine Zeit lang nicht unser Partner war, weil wie oft ich in der Zwischenzeit über die Autobahn gefahren bin und es hat Knall gemacht. Also so wirklich so, kennst du dieses ekelhafte Gefühl, wenn es so Bing macht?
Genau.
Und du denkst so, scheiße, jetzt ist es soweit. Und dann dachte ich mir so, okay, wo ist Brintec?
Und ich habe ja, es gibt ja Leute, die rufen mich an und sagen, wo kann man denn seine Scheibe einfach aus oder abändern lassen? Also es ist ja normalerweise, dass du sagst, eine Scheibe, das machst du ja nur, wenn es dir passiert. Aber da waren ja Leute, die wollten schon wie ein neues Frühjahrskleid eine neue Scheibe sich bei Brintec holen.
Absolut. Thomas Wagner ist jetzt quasi so die neue Brintec-Hotline. So, hallo, hier ist Thomas Wagner, Brintec. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen?
Genau, das du kriegst eine neue Scheibe mit dem Code Veggie Goes Hollywood bei 9831. 10% auf jede neue Windschutzscheibe. Also Brintec haben wir immer gesagt, mit Spezialharz und der Bring-Service oder das Auto wird dir abgeholt, du kriegst einen Ersatzwagen, das über 300 Mal in Deutschland, also unser starker Partner an unserer Seite.
Sehr, sehr gut, dann kann ich ja wieder den Blinker links setzen und auf die Autobahn wieder draufsetzen.
Fahr mal Richtung Schalke.
Ich fahre mal Richtung Schalke. Richtung Schalke, auch nicht
Schalke.
Schlecht. Richtung Schalke. www.wintec.de. Einfach mal gucken und euch die Scheibe wieder fixen lassen. Ja, was ist denn bei Schalke noch zu fixen? Da ist irgendwie nicht mehr so richtig viel zu fixen, oder? Also man könnte sich vorbereiten langsam auf die dritte Liga, wenn es so weitergeht. Was ist denn da bitte los? Das ist ja nicht nur in der Mannschaft ein Desaster, sondern es ist auch hinter den Kulissen ein Desaster. Trainer raus, Wahnsinn. Was ist, also jetzt Büskens wieder am Start, das ist irgendwie so. Und täglich grüßt das Murmeltier und es wird nicht besser. Es ist, ja,
ich kann ein großes Geheimnis kann ich lüften. Ich habe letztens mit einem völlig verzweifelten Schalke-Fan gesprochen, also mit Harry aus meiner Heimat, den haben wir hier schon häufiger zitiert. Und ich kenne jemanden, ich werde natürlich seine Identität nicht preisgeben, der beim Bau der Schalke Arena damals, Anfang der 2000er, einen Wimpel des ersten FC Köln im Asphalt oder im Beton der Schalke Arena verbuddelt hat, einfach. Geil. Das war jemand, der hat Schalke dieses Handspiel von Oliver Held nicht verziehen und wollte einen Fluch darüber bringen. Jetzt kann man sagen, sie haben ja auch Triumphe in der Arena gefeiert. Sie waren Pokalsieger und Champions League gespielt. Aber vielleicht holt der Fluch sie jetzt spät ein. Also ich kann das wirklich, das ist jetzt kein Gelaber von mir. Der hat das gesagt und vielleicht muss man einfach den Boden der Arena nochmal aufreißen. Nein, jetzt mal ganz ernst gesprochen.
Das war doch Wolfgang Oberrat, oder? Das war doch
100%. Nee, auf den kommen wir später noch. Ja. ich weiß, bei Schalke weiß ich wirklich gar nicht mehr, wo man anfangen soll. Also ich versuche mich jetzt wirklich mal ganz kurz zu fassen. Es fängt für mich schon an mit der Mannschaft. Man hat vor 2 Jahren mit einer Mannschaft von ausgeliehenen Spielern, erfahrenen Spielern, ein paar jungen Wilden, hat man gesagt, wir müssen unbedingt in die Bundesliga schnell zurück. Da war das Problem, dass die ganzen Leihspieler dann wieder gegangen sind. Vor dieser Saison haben sehr viele Experten gesagt, dass Schalke den besten Kader der zweiten Liga hat. Da habe ich schon so ein bisschen auch mal, ich habe auch getippt, dass sie auf jeden Fall unter die ersten 3 kommen. Aber ich habe ganz schon vom ersten Spieltag habe ich zum Beispiel Thorsten Matuschka in Hamburg gefragt, sag mal, fehlt dir da nicht so ein bisschen Tempo und sowas? Weil so ein Schallenberg, der hat zum Beispiel in einem funktionierenden System in Paderborn, war der enorm wichtig. Aber in dem Spielsystem, wo Reis jeden hat über den Platz verteidigen lassen, als Schalke, der das Spiel dominieren muss und als Mannschaft, wo wenige Sprinter drin sind, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Hinten hast du zum Beispiel das Problem, Kaminski, auch Baumgartl sind nicht die schnellsten. Es ist überhaupt gerade gar keine Struktur zu erkennen, keine Spielweise. Da hat Thomas Reis in diesem Jahr, wir haben ihn ja auch gelobt, wirklich keinen guten Job gemacht. Und wenn du dann mal von oben nach unten durchguckst, den CEO Bernd Schröder, den hat man damals von Leverkusen geholt, extra ein Mann aus der Wirtschaft sollte das sein. So, da ist es aber auf Schalke eigentlich auch immer wichtig, dass du ein bisschen Stallgeruch hast, bla bla bla. Peter Knebel, finde ich, ist ein guter Fußballstratege für den Aufbau. Zum Beispiel hat beim Schweizer Verband im Jugendfußball Strukturen eingeschlagen. Es ist schon ein intelligenter Mann. Ich fand auch seine Worte bemerkenswert am Freitag. Aber ich glaube, du musst für den Profifußball dann schon auch manchmal ein bisschen rustikaler und ein bisschen kerniger auftreten. Er wirkt eigentlich immer so wie ein Fußballprofessor und das sage ich voller Anerkennung. Aber ob das in so einem emotionalen Club wie Schalke das ist, was die Leute da erwarten, auch teilweise, wenn es manchmal einfach nur in die polemische Richtung geht, das ist nicht da. Ja, und dann hast du einen Sportdirektor mit André Heschelmann, der war da mal Scout und Kaderplaner und ich glaube, dass der selber von der Wucht völlig überrannt wird. Also wenn du dir anguckst, wie die letzte Woche gelaufen ist, da macht der Baumgartl ein Interview am Samstag, wo er den Trainer eigentlich in Schutt und Asche legt. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, da hätte ich als Trainer gesagt, komm, ich gehe auf dich zu, auch als Verein, hätte einfach mal das sogar positiv umgedreht und nicht ihm den Mund verboten, um dann 2 Tage vor dem nächsten Spiel den Trainer dann doch zu entlassen, weil eigentlich alles bestätigt wurde, was Baumgartl gesagt hat. Also ich finde, dieser also stolze Club, der taumelt komplett führungslos vor sich hin. Und weil ja vorne 6-7 Mannschaften schon echt eine beachtliche Punktzahl in der zweiten Liga haben, glaube ich, kann Schalke den Wiederaufstieg wirklich, natürlich kannst du mit einer Serie immer noch mal ranrücken, aber die müssen wirklich aufpassen. Bei Bielefeld hat man letztes Jahr auch immer gesagt, die sind zu stark. Die sind jetzt in der dritten Liga am Überleben, am Kämpfen. Und ich finde die Schalker Mannschaft auch nicht so stark, obwohl sie mit Mürkin jetzt für mich einen guten geholt haben, dass du sagst, die können damit gar nichts zu tun haben. Also im Moment muss der Blick nach unten gehen und nicht nach oben. Es ist extrem, extrem bitter, was aus Schalke geworden ist.
Vor allen Dingen, also ich habe mir diese Geschichte um Baumgartl, das war für mich irgendwie so ein bisschen so die Schlüsselszene eigentlich der letzten Tage, nochmal durch den Kopf gehen lassen, was ja irgendwie auch total krude ist an dieser ganzen Geschichte ist. Es gibt ja eine Kommunikationsabteilung und eine Kommunikationsabteilung macht das ja so, dass sie die Spieler kennt und weiß, wer wann wohin geht. Dann sagt man zum Baumgartl, pass mal auf, jetzt gehst du mal dahin und erzählst mal ein bisschen. Das heißt ja alles abgesprochen. Da ist ja nichts dem Zufall überlassen. Und dass daraus diese Nummer entsteht, fasse ich immer noch nicht. Wir wollen dann auf der einen Seite, wollen wir immer Spieler, die nicht unbedingt immer denselben Scheiß erzählen, wie wir denken von Spiel zu Spiel und morgen geht die Arbeit wieder neu los. Und dann passiert sowas, gut, geschenkt. Also das ist jetzt Geschichte. Was aber nicht Geschichte ist, und das finde ich auch wieder so ein bisschen komisch, der Aufsichtsratschef Axel Helfer, der hat es ja noch im Gespräch mit der dpa gesagt am Sonntagvormittag, dass die Suche nach einem neuen Vorstandschef beendet ist. Und zwar in der Länderspielpause werde der neue starke Mann vorgestellt, sagen die Ruhrnachrichten. Dann tauchte plötzlich in den vergangenen Monaten, war immer wieder Raphael Brinkert ein Thema, der ja eine Agentur hat mit Christoph Metzelder zusammen, von dem er sich dann getrennt hat, nachdem Metzelder dann auch angeklagt wurde. Wir wissen diese unsägliche Geschichte. Der ist aber angeblich gar nicht gefragt worden. So, wer ist denn jetzt eigentlich der berühmte Mr. X? Wenn du die Geschichte mit dem Wimpel weißt, der im Beton des Stadions versenkt wurde, dann musst du doch auch wissen, wer der neue Chef wird.
Nee, weiß ich tatsächlich auch nicht. Also der Name Brinker, den habe ich auch gehört. Ich kann es nicht sagen, es wurde ja auch so viel gehandelt. Es wurde ja auch auf der Trainerposition der Name Sandro Schwarz gehandelt. Der ist dann letztlich auch nicht geworden ist. Was ich noch viel krasser finde, ist, dass Schalke ja auch sowas von abgebrannt sein muss, dass im Hintergrund Clemens Tönnies permanent wieder Geld anbietet. Und das ist ja, finde ich dann, das ist ja fast die böse Quadratur des Kreises. Denn Clemens Tönnies war über lange Jahre natürlich, also manche weinen ihm nach, weil sie sagen, das war noch eine große Zeit. Aber Clemens Tönnies hatte keine Ahnung vom Sport, hat permanent alles den Boulevardmedien durchgestochen, hat wahnsinnig viel Geld verbrannt und stand auch am Anfang einer völlig größenwahnsinnigen Gehaltsspirale, die eigentlich nur funktionieren konnte, wenn du Champions League gespielt hast. Viele kuriose Personalentscheidungen getroffen. Ich nehme ihm schon ab, dass Schalke ihm irgendwie am Herzen liegt. Aber der Aufsichtsrat, der auch von vielen ehemaligen Schalke-Ultras dominiert wird, lehnt das Geld von Clemens Tönnies absolut ab. Das ist wie der Teufel vom Weihwasser. Ich kann das irgendwie verstehen. Auf der anderen Seite, wenn du völlig blank bist, also ich glaube, er wollte noch nicht mehr mit Tönnies auf die Brust, sondern hier mit Böcklunder oder wie seine Würste da heißen. Da wird es dann irgendwann, wird auch die Frage gestellt werden, wie sollen wir es denn überhaupt noch machen, wenn wir gar keine Kohle mehr haben? Man weiß ja, dass solche großen Clubs dann irgendwie verschuldet sind, aber es gibt dann immer mal wieder frisches Geld. Ja, und also Tönnies hat viel falsch gemacht auf Schalke, den jetzt zurückzuholen, das ist natürlich wie, ich lege mich dann irgendwie ja mit dem Verursacher wieder ins Bett. Also ich finde es insgesamt eine unfassbar verfahrene Situation bei Schalke. Und das Einzige, was der Verein im Moment noch hat, sind seine wahnsinnig treuen Fans. Aber das ist schon bitter, was da gerade passiert.
Ja, es ist nur die Frage, wer reißt das Ruder rum und wie sieht es dann am Ende des Tages wirklich aus, wenn mal ein neuer Chef dann zugegen ist. Aber ich glaube, also die Hoffnung gibt es ja auf Schalke immer und ich hoffe tatsächlich auch, dass dieser Traditionsklub nicht in die dritte Liga absteigt.
Ich sehe gerade übrigens hier auf unserem Video Dings, Mike hat sich schon den Helm angezogen, ist auf dem Weg mit einem Klappspaten in die Arena, das Ding da ausgraben, ne?
Ja, absolut, ich bin ja ausgerüstet hier auf dem Land, also ich nehme den Kercher mit, um hinterher auch alles wieder wegzuwischen. Und ich habe hier auch noch ein schönes Gerät mit Pressluft. Das müsste funktionieren. Ich guck mal. Also in der Länderspielpause, bevor der neue Chef bekannt gegeben wird, wenn es dann im Stadion hämmert, nicht erschrecken.
Genau. Und man muss natürlich man darf festhalten, dass das obere Feld relativ geschlossen ist in der zweiten Liga. Also wenn du siehst, was es schon für Abgesänge zum Beispiel auf Stefan Leitl gab in Hannover, schwupp, guckst du dir die Tabelle an, da steht Hannover auf 3 auf dem Relegationsplatz. Kiel hätte ich niemals gedacht. Da dachte ich eher, dass Marcel Rapp einer der Kandidaten für den ersten Trainerrauswurf sein kann. Lautern punktet gestern in der letzten Minute oder der 98. Minute in Osnabrück. Ja. Der HSV zeigt, dass er Spitzenspiel kann. Bin mal gespannt, wie es am Wochenende dann beim dritten Aufsteiger in Wiesbaden aussieht. Das ist die Nagelprobe. Hm. Und St. Pauli, muss man schon sagen, das war bei einer wieder erstarkten Hertha ziemlich souverän. Also vorne das Hamburger Doppel vor den Nordrivalen Hannover-Kiel. Der Norden steht nicht nur geografisch in Liga 2 ganz oben, ne?
Oh, das habe ich in den sozialen Netzwerken ganz oft gelesen, genau diesen Spruch.
Ja?
Gefällt mir auch gut. Also ich habe nichts dagegen. Muss aber auch ganz ehrlich gestehen, du hast es ja in unserer kleinen, feinen WhatsApp-Gruppe, das müssen wir irgendwann auch mal veröffentlichen, nicht? gesagt, warte mal ab, gegen Düsseldorf, da zeigt der HSV eine Reaktion, das haben sie auch gezeigt. Hätte ich es ehrlich gesagt nicht gedacht nach diesem Wahnsinnsspiel, aber gut, oder nach den Wahnsinnsspielen, hat gut funktioniert. Ich bin aber auch wirklich begeistert und wir kommen ja auch gleich noch so ein bisschen zur Auslosung im DFB-Pokal. Ich werde ja immer noch nach wie vor jetzt wirklich in der Zwischenzeit gestalkt von FCK-Fans bei Insta und bei Facebook und überall. Wenn ich da mal so reingucke, das sind alles Hardcore
FCK-Fans. Geil, wir haben doch letzte Woche drüber geredet. Ich habe tatsächlich von weiblichen FCK-Fans Nachrichten bekommen. Ich habe es dir doch geschickt, das war ja Wahnsinn.
Das war mir klar. Also wenn jemand von weiblichen FCK-Fans tatsächlich gestalkt wird, dann ist das Thomas Wagner, dieser unfassbar, also ich meine, du bist ja auch, also bist so omnipräsent vor der Kamera und du siehst so gut aus.
Das würde ich gar nicht sagen. Ich hätte aber von meiner früheren Spielweise rustikal auf den Betze gepasst. Hab mich übrigens sehr gefreut an die Damen. Also hab da überhaupt nichts dagegen. War sehr
angenehm. Das wundert mich nicht, komischerweise. Aber es ist
der Technikchef lächelt milde.
Ja, milde. Das ist milde. Auch das ist ein schönes Wort. Milde. Nein, ich bin auch milder als der FC Kaiserslautern-Fan. Nein, nach wie vor. Also jetzt kommen wir gleich zum DFB-Pokal. Ich bin aber erstmal, freue ich mich hart, dass das geklappt hat mit dem späten Ausgleich in Osnabrück. So viel Zeit muss sein. Ja.
DFB-Pokal. Lass uns mal gerade, wir können ganz kurz nur, bevor wir dann tippen für den Europapokal. Ich finde, es fehlt so das absolute Kracherspiel in dieser Runde. Ne? Ich finde, Dortmund zu Hause gegen Hoffenheim, die Aufgabe ist jetzt sicherlich nicht ganz so einfach. Das hat man ja am Freitag umgekehrt gesehen. Wolfsburg-Leipzig, das ist nominell sicherlich das Spitzenduell, begeistert jetzt wahrscheinlich nicht so viele Leute außerhalb von Wolfsburg und Leipzig. Lautern gegen Köln ist ein absolut geiles Traditionsduell, da gab es ja echt heiße Spiele. Ja, und ich meine, ich finde zwei Spiele sehr interessant, Viktoria Köln gegen Frankfurt, also in der momentanen Form wird das für Frankfurt nicht einfach, aber dein Herz muss doch einfach aufblühen und du wirst da direkt schon einen Flug bestellt haben nach Saarbrücken, denn der FCS empfängt die Bayern im Park, ja, Wahnsinn.
Und weißt du, das ist vor allen Dingen deshalb ist das krass, weil es wird im Ludwigspark stattfinden, das Spiel. Und das Krasse ist, dass als ich ein sehr junger Radiomoderator war, da war es so, dass der Sportreporter Thomas Wollscheid ausgefallen ist bei Radio Salü. Und ich musste, nee, stimmt nicht, ich war schon bei RTL Radio. Genau, ich war bei RTL Radio und da fiel ein Sportkommentator aus. Und dann bin ich in den Ludwigspark abgezogen worden und musste Saarbrücken gegen Bayern München kommentieren.
Echt?
Ja, und das war so krass.
War das noch zu Bundesliga-Zeiten, oder?
Das war zu Bundesliga-Zeiten. Da spielte Eric Winalda noch beim ersten Saarbrücken.
Das muss dann Anfang der 90er gewesen sein. Klar, der schöne Eric Winalda. Der hat doch mit Wolfram Wuttke und Balu Kostner ist er da um die Häuser gezogen in Saarbrücken immer.
Aber frag nicht, also da konnte man einiges erleben. Es gibt
heute noch viele Kinder im Saarland, die komischerweise auf den Namen Erik hören.
Ja, die haben so blonde Haare, die so leicht schwingen irgendwie. Ja. Und Also er sah nicht ganz so gut aus wie du, aber er war auf jeden Fall.
Nein, Erik Winalda war ein richtiger amerikanischer Sunnyboy.
Was macht Erik Winalda eigentlich heute? Das müssen wir nochmal rauskriegen, oder?
Das müssen wir noch rauskriegen. Ja.
Lieber Erik, wenn du das hörst, ich bin mir sicher, du hörst Eier, wir brauchen Eier regelmäßig, dann melde dich. Wir wollen wissen, wie es mit den Kindern so geht. Gut,
so,
also.
Wir tippen.
Ja, wir tippen. Was tippen wir?
Ja, Europapokal-Wochenende, ne?
Gut,
alles übrigens, klar. Eric Winalda ist Studioanalyst beim US-amerikanischen Sportsender Fox Soccer Channel und technischer Direktor und Trainer der NASL-Mannschaft Atlanta Silverbacks.
Bitte.
Ist seit 2014 mit Amanda Fletcher verheiratet. Ja, da siehst du mal, ne?
Amanda Fletcher?
Ja.
Sagt mir auch was. Wer ist denn Amanda Fletcher? Kennt man doch, oder?
Ich
Amanda
weiß es
Fletcher.
Nicht.
Fletcher. Das muss ich mir angucken. Ja. The Amanda Fletcher bei Instagram.
Okay, und die zweite Liga, aber da, wo er Trainer war, die gibt es gar nicht mehr in den USA. Okay, vielleicht hat er sich auch jetzt als Privatier zurückgezogen. Gut, also wir tippen den Europapokal. Privatier, finde ich auch immer so einen geilen Namen. Also wenn unser Podcast noch weiter so erfolgreich läuft, dann bin ich auch bald Privatier. Absolut. Und treffe mich mit dem Technikchef um 10 Uhr nicht mehr zum Podcasten, sondern im T-Bolls Eck hier nebenan zum eiskalten Reisdorf trinken. So. Der Privatier tippt Union gegen Prager 1-2.
Ja, das wird ein 2-2.
Kopenhagen gegen die Bayern 2-4.
2-1.
Für Kopenhagen? Puh.
Ja.
Puh. Dortmund gegen Milan 3-2.
Oh, du bist dir sicher, dass Dortmund Milan schlägt?
Ja.
Eieiei. Nein, das wird ein 1-2.
Sicher bin ich mir nicht, aber ich tipp's auf jeden Fall.
Okay.
Und Leipzig gegen Manchester City, sag ich 1-1.
Leipzig gegen Manchester City. Es wird ein 3-1 für Leipzig.
Oh, Moment, da sind wir diesmal diametral auseinander.
Ja.
Absolut. Dann haben wir Freiburg gegen West Ham. Geiles Spiel, bin ja am Donnerstag, gegen den Conference League Europapokalsieger.
RTL.
Ja, bei RTL und RTL Plus übertragen wir ja alle Spiele von der Europa und der Conference League.
Wo bist
League.
Du?
Ich bin in Freiburg am Donnerstagabend. Ich sage Freiburg gegen West Ham ein 2-1.
Das wird ein sehr klarer 1-3 Erfolg für West Ham.
Für West Ham, oh, okay. Dann im wunderschönen Molde gegen Bayer Leverkusen sage ich 1-3.
Ja, gehe ich voll mit 1-3.
Gehst du voll mit?
Voll mit.
Und dann haben wir noch Paok Saloniki gegen die Eintracht. schwierige Aufgabe. Also ich war mal in Saloniki. Das ist, also Tumba ist das Stadion. Und ich war mit meinem sehr geschätzten Kollegen Toni Tomic damals da, so eine Dreiviertelstunde vorm Spiel. Und dann hatte der mir vorher gesagt, das ist so laut hier, Junge. Da fliegt dir alles weg. Und ich sag, wie hier gibt's nur ein Dach gerade, weißt du, so auf der Haupttribüne, sonst nix. Da gibt's eine Laufbahn. Wie soll denn das so laut sein hier? Mike, das ist so laut. Das ist so unfassbar laut im Tumba. Also für mich eins der 5 atmosphärischsten Stadien auf der ganzen Welt, muss ich wirklich sagen. Also da wird die Eintracht, da kriegen sie schön was um die Ohren. Ich tippe am Ende, dass es 1-1 ausgeht.
Naja, es gab ja 81-82, es gab ja schon mal ein Spiel Eintracht Frankfurt gegen Saloniki und das ging 2-0 aus.
Ja.
Und ich kann mich noch sehr, sehr gut dran erinnern, Bernd Nickel spielte mit. 2-0 bleibt es. Eintracht Frankfurt gegen Saloniki.
Für Frankfurt, oder?
Für Frankfurt.
Ah, okay, alles klar.
Geschichte wiederholt sich einfach.
So, und dann möchte ich am Schluss noch, wir reden ja oft über historische Ereignisse oder wir sprechen auch mal darüber, wenn leider ein Großer der Fußballwelt von uns gegangen ist, aber wir feiern ja auch runde Geburtstage.
Richtig.
Und, als ich das gelesen habe, dass Wolfgang Overath 80 wird oder am vergangenen Freitag geworden ist, da muss ich wirklich sagen, wenn du ihn siehst, ich habe ihn irgendwie vor 3 Monaten noch getroffen, das ist ja Wahnsinn. Also wenn einer sagen würde, der ist 65 heute geworden, dann würdest du sagen, ja, das geht noch so durch. Der hat ja kein Gramm Fett, der federt immer noch so leicht, wenn er dir entgegenkommt. Der spielt immer noch Fußball. Der Typ ist eigentlich von der Fitness her, ist er absoluter Wahnsinn. Und ich möchte jetzt einfach nur mal als Spieler drauf gucken. Ich glaube, er ist ja mit dem FC Meister und Pokalsieger geworden. Ich glaube, der FC hatte damals eine große Mannschaft, ist oft auch Zweiter geworden oder Pokalfinale verloren, wie dieses legendäre gegen Gladbach 73. Aber er ist seinem Verein immer treu geblieben, obwohl die Bayern immer ihn gebuhlt haben. Und was vielleicht viele gar nicht wissen, er hat 3 Weltmeisterschaften bestritten. Er ist Erster, Zweiter und Dritter geworden mit Deutschland. Er ist 1970 zum besten Mittelfeldspieler der WM gewählt worden, trotz Konkurrenz von Spielern wie Pelé und Riva und Rivera. Wahnsinn, er hat das Spiel um Platz 3, als alle anderen schon nicht mehr spielen konnten oder wollten nach diesem Jahrhundertspiel gegen Italien, hat er entschieden gegen Uruguay mit dem 1-0. Er ist besessen von Ehrgeiz. Er war ja auch mit Günter Netzer immer so ein bisschen sein Antipode in der Nationalmannschaft. Zusammen ging es eigentlich selten. Netzer ist Europameister 72 geworden, Overath 74, die beiden sind befreundet. Und eins darf ich vielleicht noch sagen, er war immer sehr, sehr jähzornig, auch auf dem Platz, wenn man ihn gesehen hat, auch bei so prominenten Spielen. Da fielen auch schon mal derbere Worte. Aber was viele vielleicht auch nicht wissen, er lädt jedes Jahr an Heiligabend zu Hause in Siegburg 200 Obdachlose zum Heiligabendfeiern ein. Und das ist nicht nur ein PR-Termin, das macht er wirklich. Er hat ein Riesenherz. Ich habe als ganz junger Redakteur mit ihm in so einer WM-Reihe zusammenarbeiten dürfen. Das war echt ein ganz, ganz großes Vergnügen. Und ganz zum Schluss dann noch, seine Ära als Präsident war sicherlich nicht so erfolgreich hier in Köln, ähnlich wie Uwe Seeler in Hamburg. Aber dass es zuletzt eine Choreografie der größten Spieler in der Südkurve in Köln gab, auf der berechtigterweise Spieler wie Flo und Hans Schäfer und sowas waren. Und ich lasse mir auch noch einen Hector gefallen, aber dass da ein Lukas Podolski ist und Wolfgang Overath nicht, da sollten sich auch die FC-Fans mal hinterfragen, ob das einem Mann angemessen ist, der zu den größten Spielern aller Zeiten in diesem Verein gehört hat und nicht einer, der 3 Abstiege mit zu verantworten hat und 2-mal danach weggelaufen ist.
Und der einen Satz gesagt hat, der eigentlich jedem FC-Fan sehr, sehr leicht von der Zunge gehen müsste, der da lautet, abends kann man in der Altstadt sehr leicht versacken. Vor allem, wenn man das leckere Kölsch unterschätzt. Da hat schon so mancher sein blaues Wunder erlebt.
Herzlichen Glückwunsch, Wolfgang Overath, und Prost, würde ich mal sagen. Ne?
Absolut. Und wenn jemand das hat, dann mit Sicherheit
Wolfgang Overath. Und wenn einer in die Altstadt geht und sich da gerade macht, ne, und sagt,
und ein blaues Wunder erlebt.
Man darf das nicht unterschätzen. Ne, und so vorangegangen ist in großen Fußballspielen wie Wolfgang Overath, da braucht man vor allen Dingen eins, eine große Portion Kölsche Eier. Mirbruchen Eier.